Ja, danke schön. Den Wink mit dem Zaunfall verstanden, den Wink mit dem Zaunfall. Halleluja. Ja, weil ich so ewig lange nicht hier war, Wolfgang, will ich mich kurz vorstellen. Ich bin Alex, bin 46 Jahre alt, jung, komme aus Neumünster. Ja? Ja, danke, danke. Ich habe mich extra ein bisschen jugendlich angezogen heute. Also 46 Jahre jung und komme aus Neumünster. Bin Pastor in der Ausbildung da im Christuszentrum Neumünster. Bin schon seit vielen Jahren im CCN. Bin mit 16 zum Glauben gekommen durch meine damalige Freundin und jetzt Frau. Bin 26 Jahre verheiratet, habe 4 Kinder und bin einfach gerade so fasziniert von Gottes Gegenwart und von Gott, was Gott tut im Augenblick. Und deswegen habe ich ein gutes Thema mitgebracht, was herausfordert, was klar ist, aber was auch, glaube ich, aktueller denn je ist, wo ich gerne gleich mit euch reingehen möchte. Ja, ich bete einmal für das Wort, dass Gott uns das offenbart und einfach hineinträgt. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen in deiner Mitte, Jesus, Herr, dass du uns eingeladen hast, an deinem Tisch zu sitzen, dass wir dich hören dürfen, Herr, dass wir wissen, dass dein Heiliger Geist hier mitten unter uns wirkt, Jesus, Herr, und weht, Herr. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass was du in unser Herz legen möchtest, Jesus. Und mach unsere Herzen auf, Herr, für dein Wort, Herr, für dein Reden, Herr. Amen. Amen. Okay, das Thema, was ich heute mit euch, ja, wo ich gerne drüber predigen will, ist Gottesfurcht. Das ist ein Thema, ja, das, wo man erstmal vielleicht denkt, okay, Gottesfurcht. Da möchte ich, wie gesagt, mit euch drauf eingehen und euch ein bisschen mit hineinnehmen, was das Thema überhaupt bedeutet, beziehungsweise was Gottesfurcht bedeutet. Ich finde das Thema, wie ich eben schon kurz angerissen habe, total aktuell und wichtig. Ich erlebe und wir erleben tatsächlich einen Aufbruch in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes, in Gottes Reich. In Deutschland, ne? Wir waren, Nicole und Christian war, ist nicht da, aber wir waren zusammen auf der Buchung, Hans-Gerd auch. Und wir haben einfach erlebt, wie Gemeinden aus ganz Deutschland, Pastoren und Leiter aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und einfach erlebt haben, wie kraftvoll Gott wirken möchte und wie er auch schon wirkt. Haben Zeugnis gegeben, haben darüber berichtet, was in Deutschland passiert, wo Aufbrüche sind, und das hat mich total begeistert. Man merkt einfach, wie der Heilige Geist wirkt. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr schon länger im Glauben seid oder noch ganz frisch im Glauben seid, aber merkt ihr auch ein bisschen was? So ein leichtes Brauseln oder als wenn da sich so ein Regen zusammenbraut, ja? Also jetzt war tatsächlich eine Frage. Merkt ihr irgendwas so? Nee, nicht so. Okay, das wird sich heute ändern. Halleluja. Also ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, dass Gegenwart Gottes wieder neu freigesetzt wird und dass wir in einer Zeit leben, wo wirklich Zeichen und Wunder passieren werden, mehr denn je. Und der Schlüssel für die Gegenwart Gottes ist für dich und für die Gemeinde Gottesfurcht. Und deswegen will ich da gerne drüber sprechen. Ich möchte mit einem Zitat anfangen, was ich total ja gut finde und was es eigentlich auch beschreibt. Wir haben eben gesungen von der Herrlichkeit Gottes. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns manchmal so bewusst ist, was wir singen. Wir singen: Gott, komm zu uns, zeig uns deine Herrlichkeit. Davor haben wir das Lied gesungen, dass wir ja, dass er brennen soll wie ein Feuer. Ne? Da kommen wir später nochmal drauf. Also wir wollen gerne Gottes Herrlichkeit. Und muss ich hier selber weitermachen oder machst du eigentlich weiter? Ja, oder soll ich? Weil sonst bist du ein bisschen irritiert. Perfekt, wir versuchen es mal jetzt. Okay. Doesn't work. Also es funktioniert nicht. Vielleicht machst du einfach weiter. Okay? Also, hier steht: Die Straße zu Gottes Herrlichkeit hat einen Namen, und dieser Name ist Gottesfurcht. Und das lese ich nochmal vor, weil es so gut ist. Die Straße zu Gottes Herrlichkeit hat einen Namen. Also da, wo wir zu Gottes Herrlichkeit hingelangen, ne, diese Straße heißt Gottesfurcht. Und das möchte ich gerne mit euch ja durchgehen. Was ist Gottesfurcht? Was ist das, was Gott gerne von uns möchte und wo er uns hineinführen will? Um in die Herrlichkeit Gottes zu kommen, in die Gegenwart Gottes kommen, wo unser Herz sich nachsehnt, ja. Genau, einmal Folie weiter gerne. Was bedeutet Gottesfurcht für uns? Ich möchte so ein bisschen kurz drauf eingehen. Was ist Furcht und was ist Ehrfurcht? Und möchte mit euch diese zwei Fragen gleich zu Anfang mal ein bisschen beleuchten und darauf eingehen. Und wir gehen gleich zu Anfang auf Furcht. Und Furcht ist ja ein Wort, ja, kann man vielleicht auch damit übersetzen mit Angst, ne? Also wir fürchten uns, haben Angst. Und da ist die Frage, die wir uns stellen, ist diese Furcht, diese Gottesfurcht eine Angst, die wir haben müssen oder nicht? Ja. Und da lese ich eine Bibelstelle vor, die sehr herausfordernd ist, aber da werde ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ich lese sie einfach mal vor. Die steht in Lukas Evangelium Vers 12, 5. Und da steht geschrieben, ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt, spricht Jesus hier zu seinen Jüngern, beziehungsweise auch zu den Pharisäern. Also ich will euch zeigen, wen ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Wow. Wenn man diese Bibelstelle sich durchliest, denkt man, okay, sind wir irgendwie im Alten Testament gelandet, ja? Weil wir kennen ja im Neuen Testament meistens nur durch diesen lieben Gott, liebenden Gott, ja, der ja auch auf jeden Fall ist, der liebende Gott, aber er ist auch der Gott, den wir fürchten sollen. Und hier in dieser Bibelstelle spricht Jesus, wie ich eben schon erwähnt habe, zu den Pharisäern. Und die Pharisäer, sie haben, waren Heuchler. Sie haben geheuchelt. Nämlich, sie haben was vorgespielt. Das griechische Wort heißt tatsächlich auch schauspielen oder jemand was vorspielen. Also die Pharisäer haben geheuchelt. Sie haben mehr darüber, haben mehr Furcht gehabt darüber, was Menschen über sie sagen als Gott. Und hier diese Bibelstelle geht tatsächlich um Menschenfurcht, wo sagt, okay, ihr sollt nicht euch vor den Menschen fürchten, sondern vor mir. Gott fordert so ein bisschen hier in dieser Bibelstelle heraus. Aber nichtsdestotrotz sagt er, ja, fürchtet ihn allein, fürchtet Gott allein. Und wenn man diese Bibelstelle liest, heißt das ja, okay, muss ich jetzt Angst haben vor diesem Gott? Muss ich jetzt Angst haben? Dürfen wir nicht mehr zur Gottesdienst kommen, zur Kirche kommen, zur Gebetsstunde kommen, so weil Gott da ist? Also ich kläre das gleich nochmal auf, aber wenn wir uns vielleicht ganz kurz mal in das Alte Testament zurückversetzen, wo Gott mit seiner Gegenwart da war, auf besonderen Personen, und vielleicht habt ihr von der Bundeslade mal gehört, das Wort, ja, die Bundeslade war sozusagen die Gegenwart Gottes, die getragen wurde von dem levitischen Volk. Und die waren auch nur dazu berufen, Priester zu sein und diese Gegenwart Gottes zu tragen. Und sie haben diese Gegenwart Gottes getragen, kennt ihr vielleicht die Geschichte, und diese Bundeslade versuchte umzukippen und es wurde festgehalten von einer Person, die kein Levit war. Und auf der Stelle ist diese Person gestorben. Wow. Also, glaube ich, müssen beides so ein bisschen immer Fokus haben. Diese Gegenwart Gottes, diese Kraft Gottes und diesen liebenden Gott. Deswegen möchte ich mit euch da reingehen. Wir sollen keine Menschenfurcht haben, sondern wir sollen Gottes Auftrag leben. Ja, und in dieser Situation spricht er das gerade rein, Jesus. Und da steht in Vers 6 vor, steht, meine Freunde, habt keine Angst vor Menschen, die euch zwar töten, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Das sagt Jesus hier zu seinen Jüngern. Und das Gute ist, ich will euch nicht bei dieser Angst sozusagen stehen lassen, sondern auch wieder ein bisschen mit hineinnehmen in das, was Gott direkt einen Vers später sagt. Und das ist dann nämlich gleich in Lukas 12, Vers 7. Aber vorher möchte ich euch sagen, diese Ehrfurcht, also kannst gerne nochmal weitermachen, die Ehrfurcht vor Gott ist keine Angst, die uns von Gott entfernt. Ja, also Gott möchte nicht, dass wir uns entfernen, sondern es ist eine Angst, von Gott getrennt zu sein. Und sie zieht zu ihm hin. Und das ist der Schlüssel tatsächlich. Also diese Ehrfurcht Gottes ist, oder diese Furcht Gottes ist eine Furcht, dass wir Gott gefallen möchten, dass wir zu ihm kommen möchten und nicht, dass er sich so abschottet als der heilige Gott, der er natürlich ist und uns nicht empfangen nimmt, ja, also wo wir so tatsächlich Angst haben, ne, sondern er sieht uns. Also Furcht Gottes bedeutet nicht, dass wir Angst haben, wir müssen uns nicht davor befürchten, dass er uns verstößt oder dass er uns umbringt, so wie im Alten Testament. Wir haben heute Morgen gleich zu Anfang das Gemeinschaftsmahl, das Gedächtnismahl, das Einheitsmahl gefeiert, was ich total gut finde, total schön finde, weil das uns so zusammenführt und darauf zeigt, wo es eigentlich im Evangelium hingeht, dass Jesus, also dass Gott selber seinen Sohn gesandt hat, damit wir zu ihm kommen dürfen. Und das dürfen wir feiern, das dürfen wir in unserem Bewusstsein gerne weiter auch im Herzen haben und das ist auf jeden Fall wichtig. Und da gehen wir gleich später nochmal drauf ein. Gottes Furcht ist eine Furcht, die alle anderen Ängste, die wir haben, besiegt. Ja, also wir haben ja von Menschenfurcht geredet und diese Gottesfurcht besiegt alle anderen Ängste. Ja, sie führt uns weiter. Und in Lukas 12, Vers 7 heißt es, die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst, denn ihr seid ihm wertvoller als ein ganzer Schwarm Spatzen. Ja, also direkt quasi nach dieser Ehrfurchts- und Angstworte, die Jesus gesagt hat, hat er hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass Gott jeden Einzelnen von uns kennt. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, die Haare zu zählen von dir. Wenn man natürlich wenig Haare hat, dann kann man vielleicht ein bisschen was zählen. Aber man muss es ja auch nicht. Aber Gott ist derjenige, der es heißt, der kennt dich. Ja? Er weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind. Und er sagt hier in dieser Bibelstelle, dass wir ihm wertvoller sind als eine ganze Schar Spatzen. Ja? Und das ist der Ruf Gottes, das Evangelium Gottes, was er euch wieder neu sagen möchte heute Morgen. Er sieht dich, ja, er kennt deine Haare, er weiß, wer du bist und er möchte einfach wissen, dass du keine Angst haben sollst, keine Angst vor Gott. Und er hat uns erlöst und befreit durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn du das selber, wenn du selber Vater und Mutter bist, ja, ich weiß nicht, haben wir eine ganz besondere Beziehung zu unseren Kindern und Gott natürlich auch. Ja, und wie viel mehr ist das ein Liebesbeweis, dass dieser lebendige, heilige, ehrfürchtige Gott sagt, okay, ich opfer meinen Sohn für dich, damit du zu mir kommen kannst. Also deswegen hat Angst keinen Raum, aber die Ehrfurcht soll uns ja gegenwärtig sein. Deswegen möchte ich gerne mit euch das Thema Ehrfurcht jetzt einmal angehen. Und wir schauen uns mal eine Bibelstelle an, in Psalm 19, Vers 2. Das ist hier unten ganz klein angeschrieben, aber ich lese das mal vor. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Halleluja. Und das ist uns, was mich so fasziniert, ist einfach, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, ja, den wir einladen dürfen, natürlich bei uns zu sein, aber der gleichzeitig Gott ist. Ich weiß nicht, warst du schon mal, wer von euch war schon am Meer? An der Ostsee ist ja bei uns wahrscheinlich, ja, könnt ruhig gerne die Hand heben, ich schreibe das nicht auf. Genau. Also wenn du vor dem Meer stehst und rausguckst, oder wenn du an der Nordsee bist, die ist ja noch ein bisschen kräftiger, ne? Ja, manchmal ist sie weg. Aber diese Wellen, ne, diese Brandung, man merkt, was für eine Kraft dahinter steht, ne? Und unser Gott hat dieses Meer erschaffen, ne? Genauso auch in den Bergen, wenn wir in den Bergen sind, das hat mich auch sehr fasziniert, einfach zu stehen und zu gucken, wow, die Landschaft, ne, die Berge, wie Gott die geschaffen hat, was für eine Ehrfurcht, ja, davon ausgeht, wenn wir da reinschauen, wenn wir uns das angucken. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, stell dich gerne mal an das Meer oder stell dich irgendwo auf dem Berg, hier in Schleswig-Holstein ist ja relativ schwierig, aber wenn du im Urlaub bist, stell dich auf den Berg und schau einfach mal die Schöpfung an, ja? Und wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann müssen wir einfach nur, bleibt uns nichts anderes übrig, auf die Knie fallen und sagen, Gott, was bist du für ein Gott? Was bist du für ein genialer Gott, oder? Und das zeigt uns, dass wir, denke ich, diese Ehrfurcht ein Zeichen ist von Respekt Gottes. Wir erkennen Gott in dieser Ehrfurcht. Wie groß ist unser Gott? Und ich möchte dich einfach mit hineinnehmen, wenn du einfach jetzt wieder heute nach Hause gehst, der Sonntag ist vorbei. Ja, du warst im Gottesdienst, was total löblich ist und gut ist, für deine Seele gut ist auf jeden Fall. Aber lass dir einfach nochmal zum Beispiel diesen Psalm 19, Vers 2. Schreib den einfach auf und lies ihn nochmal und geh einfach in diese Beziehung mit deinem Gott, ne, der dir zeigt, was der Schöpfer ist. Wenn du nach Hause gehst, ja, jetzt haben wir ja Herbst. Herbst ist ja auch schön, sagen viele, ne? Ich weiß, ich find's ja herausfordernd. Aber das Schöne ist ja tatsächlich, die Landschaft verändert sich wieder, die Blätter werden bunt, ne? Und mein Sohn feiert das so. Da waren wir unterwegs, der ist 10, mit dem ich jetzt unterwegs war, mit dem Sohn. Und dann bleibt er so stehen, Papa, das finde ich so schön am Herbst. Und dann gucke ich so, was meint er eigentlich? Und dann sehe ich so, der Baum, der so eingefärbt ist. Ne? Und der eine war so ein grüner Baum, der andere Baum war so orange eingefärbt. Und er hat schon so den Blick dafür, wie die Schönheit Gottes ist. Ne? Und das ist einfach total genial. Und In Sprüche 1, Vers 7 steht geschrieben, da lesen wir mal zusammen, was uns dann noch ein bisschen mit hineinnimmt. Genau, da steht, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat und nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Also alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Ehrfurcht heißt hier, dass wir erkennen, dass Gott Gott ist. Ja? Und das ist der Schlüssel auch dazu, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und dass er uns mehr und mehr da hineinnimmt in seine Verheißung. Ich habe ja anfangs eben erwähnt, manches Mal, oder ich denke oft wird natürlich der liebevolle Gott beschrieben, ja, der uns in den Arm nimmt, der Papa, der uns tröstet und der immer wieder seine Arme offen hält, ne, der verlorene Sohn, der zurückkehrt. Und das ist genau hundertprozentig real und richtig. Aber es gibt auch die Seite von Gott, wo er als Schöpfer dasteht. Ja? Ich weiß nicht, hattest du schon mal eine Audienz bei irgendeiner höheren Persönlichkeit, beim Bürgermeister oder beim König oder beim, weiß ich auch nicht, vielleicht bei deinem Chef oder ich weiß nicht. Hast du schon mal so eine Begegnung gehabt, wo du sagst, ich gehe jetzt zu einer Person, wo ich denke, oh, da habe ich aber Respekt. Ne? Man soll ja vor der Polizei Respekt haben. Ne? Deswegen, also, oder? Diese Respekt, ja, ist gut, da wollen wir nicht drauf eingehen, das ist ein neues Thema. Auf jeden Fall haben wir, wenn du dir den Gedanken machst, ja, du hast eine Audienz beim König, ja, sagen wir beim englischen König jetzt, ne? Sagen wir mal einfach mal, okay. Und dann gehst du ja eigentlich, bitte? Geht ihr Polo spielen? Nee, wir werden empfangen im Königssaal, okay? Und dann gehst du ja mit so einem respektvollen, ja, Gefühl eigentlich dahin, ne? Also du gehst ja nicht dahin und sagst, ja gut, ob das jetzt hier so ist oder nicht, ist mir egal. Und ich gehe dann wieder, drehe ihm den Rücken zu und dann lass ich ihn mal sappeln. Sondern tatsächlich, du hast einen Respekt. Und Gott möchte uns einfach hier in diesem Wort, was ich heute zu euch predige, auch sagen, dass wir Respekt davor haben, vor ihm haben sollen. Wir gehen mal weiter. Und die Zusammenfassung von Ehrfurcht heißt, verstehen, wer Gott ist. Ihn zu erkennen, von ihm Offenbarung zu haben, zu sehen, dass er heilig ist, dass er Schöpfer ist und dass er würdig ist. Ja? Das ist diese Erkenntnis Gottes, wo er uns Ehrfurcht geben möchte. Und ich glaube, ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, muss das sehr, sehr notwendig haben, wieder neu zu erleben, was Ehrfurcht Gottes ist. Und Gott hat zu mir gesprochen, erkenne doch einfach, wer ich bin. Wir sind gerade in der Gründungsphase machen einen zweiten Standort auf in Bad Bramstedt. Und da sind wir schon jetzt, ja, ich glaube dieses Jahr 2 Jahre dabei, wie das laufen soll, ja, wir mit der Gründung. Wir haben einen Hauskreis oder eine Kleingruppe jeden Dienstag da, das ist toll. 15 bis 20 Leute kommen da schon. Also ist total schön. Aber der Schlüssel ist immer so, wer nächster Gottesdienst zu machen und Räumlichkeiten zu finden. Und wir hatten, ich gehe da mal ganz kurz drauf ein, wir hatten eine Immobilie in Aussicht, die wir kaufen hätten können, eine Kirche der Neuapostolen, die da rausgegangen sind in Bad Bramstedt. Und ich habe mich gefreut, dachte, okay, vielleicht klappt das, habe Gespräche geführt und dann hieß es auf einmal, die Stadt Bad Bramstedt möchte das kaufen. Gut, wenn die Stadt das kaufen will, dann hast du schon erstmal wenig zu kriegen, beziehungsweise dann ist das Ding durch. Und das war tatsächlich so, die wollten die kaufen und die erste Versammlung in der Stadt hat gesagt, okay, wir kaufen das. Und dann gab es noch eine Versammlung und die haben gesagt auf einmal, nee, wir kaufen es doch nicht. Und wir so, hey, Halleluja, jetzt geht's los. Der Herr schafft Großes. Dann habe ich 3 Tage später danach, weil ich nicht gleich anrufen wollte, die Immobilienmaklerin angerufen. Ich habe gesagt, ich habe gehört, die Immobilie ist jetzt wieder verfügbar und die Stadt kauft es nicht, dann können wir das ja kaufen. Und dann sagt sie zu mir, ja, aber das hat schon andere gekauft. Ja, ich sag, wie? Ja, wie soll ich? Die biblischen 3 Tage. Nein, ich habe tatsächlich auf diese gewartet, aber nur, weil ich dachte, ja, dann wartest du mal, ne? Nicht gleich schon wieder anklopfen, weil das stand ja auch im Preis im Raum und so. Und dann war das verkauft. Ich sag, echt, wieso wurde das verkauft? Ja, es wurde an einen privaten Investor verkauft, der das Gebäude kaufen will, der auch gerne was der die Räumlichkeiten vielleicht auch für die Stadt öffnen möchte. Und ich sag, ja, genau das wollte ich Ihnen eigentlich anbieten, dass wir die Räumlichkeiten auch für die Stadt anbieten und dass wir was mit der Stadt zusammen machen wollen und so. Ja, aber nee, das haben die nicht an uns verkauft. Und da haben die Neuapostolen gesagt, wir verkaufen das nicht an uns, denke ich mal, so war es tatsächlich. Und da bin ich so echt so, natürlich ist da so eine Welt zusammengebrochen. Ne? Wieso, Gott, wir haben das gesagt und wir waren da, wir durften sogar schon Gottesdienst einmal darin feiern in den Räumlichkeiten, was total gut war. Und das war dann auf einmal nicht so. Und ich stand da im Gebet, jetzt gerade letzte Woche Dienstag bei uns im Hauskreis und Gott hat so gesagt, nee, nicht dein Plan, sondern mein Plan. Ich baue meine Gemeinde und komm du erstmal in meine Gegenwart, erstmal betont, komm du, also ich, Alex, erstmal in meine Gegenwart, damit ich dir zeigen kann, wer ich bin. Wow. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Weg drin, dass Gott zeigt, wer er ist. Und das ist richtig, richtig gut, weil das dein Leben verändert und uns verändert, gerade in Dingen, wie leichtfertig wir mit einigen Sachen umgehen. Ja, wie leichtfertig wir mit Sünde umgehen. Wie leichtfertig wir damit umgehen, irgendwas zu sagen, es ist halt so. Es ist nicht gut in Gottes Augen. Die 10 Gebote, die Gott uns, die Mose sozusagen empfangen hat, die sind ja nicht ausgelöscht, ne? Sondern sie sind da, um ein geregeltes, heiliges Leben zu führen, um in der Gegenwart Gottes zu stehen. Das müsst ihr euch nochmal vor Augen führen. Ja? Und ich habe ein Bild mitgebracht, was das total gut veranschaulicht. Das ist nämlich ein Feuer. Ja? Und wer hat schon mal von so einem schönen Lagerfeuer gesessen von euch? Ja, ja, sehr gut, ich auch. Oh, herrlich, oder? Es wärmt und es ist einfach schön. Ne? Ja? Und, bitte? Genau, dann kann der Wind drehen oder da macht noch einer irgendwie was Neues rauf und du bist relativ dicht dran, ne? Und dann denkst du, upsa, na, dann gehen wir noch ein bisschen zurück, die Knie werden schon heiß, ne? Und so. Und das Feuer, finde ich, ist ein so gutes Bild für die Ehrfurcht Gottes, weil, wir kommen gleich später nochmal darauf zu, weil er sagt von sich selbst, ich bin ein verzehrendes Feuer. Wenn wir, das Feuer haben wir ja so gut im Griff, ne? Wir haben ein Feuerzeug, Streichhölzer, wenn wir jetzt hier die Kerzen anzünden wollen, dann nehmen wir das Feuerzeug und wissen, wie wir es gebrauchen können, ne? Dürfen wir nicht? Okay, aber wie wir die Kerzen anzünden können. Aber wenn du das Streichholz dann irgendwie auf dem Tisch legst und das brennt noch, dann fängt auf einmal der Zettel an zu brennen, die Tischdecke an zu brennen und dann geht das los. Ich hatte tatsächlich ein Feuer bei mir im Garten. Im Januar. Das war sowieso eine herausfordernde Zeit. Ich hatte eine Sinusvenenthrombose im Kopf, die nur durch Gottes Gnade sozusagen tatsächlich aufgefallen ist. Das Krankenhaus hat mich wieder nach Hause geschickt und hat gesagt, ja, guck mal, ob du einen MRT-Termin kriegst. Und dann ruf mal an beim MRT für den Kopf. Ne? Ja, 3 Monate später kannst du einen Termin haben. So musste ich buchen. Aber Gott sei Dank habe ich mich auf die Warteliste schreiben lassen und hat innerhalb von 3 Tagen durfte ich dann ins MRT. Und dann haben die gesagt, mich aus dem MRT rausgenommen und haben gesagt, boah, bleib mal gleich hier. Beweg dich mal nicht. Ich sag, wie? Ja. Eine Thrombose, also eine Verstopfung im Kopf, die den Blutkreislauf sozusagen stört. Und das Schlimme ist, es platzt, Schlaganfall, tot. Ne? Krass, das passierte. Und ich bin gerade wieder, wie gesagt, die Gemeinde hat gebetet und hat vorher, auch habe ich schon gemerkt, in diesen 3 Tagen, wo ich zu Hause war, ich tierische Kopfschmerzen, ganz schlimm ging es mir. Die Gemeinde hat gebetet, ich habe gebetet, so wie ich konnte. Und ich habe schon eine Veränderung gemerkt, tatsächlich. Deswegen bin ich in das MRT gegangen und habe gesagt, ja gut, wird nichts sein. Ne? Aber man hat das tatsächlich gesehen. Und das Gute ist, sind keine bleibenden Schäden davon getragen. Ich habe nichts. Ich bin genauso wie vorher, bloß ehrfürchtiger vor Gott. Und das ist einfach krass. Aber was ich sagen wollte mit dem Feuer, das war so eine Zeit der Anfechtung, die immer noch weitergeht, wo Gott mich so prüft. Aber auf einmal sitzen wir im Januar, ich glaube, das weiß ich, genau, ich weiß es ganz genau, 31. Januar sitzen wir in unserem Wintergarten, den wir als Essbereich auch haben, so wohnzimmermäßig, und spielen Karten. Und auf einmal ruft mein Sohn, Feuer, Feuer, Feuer. Ich sag, was? Und wir gucken raus, da brennt unsere Hecke. Im Januar, am 31. Januar, fängt die an zu brennen, ne? Und Tabea und die Kinder, also meine Frau und die Kinder, gleich rausgelaufen, weil die nicht wussten, wo das herkam. Ich habe dann erstmal geguckt, ich sag, wow. Dann habe ich angerufen bei der Feuerwehr und habe gesagt, ja, hier brennt die Hecke. Was brennt bei Ihnen? Ja, meine Hecke brennt. Und dann sagen die zu mir, ja, ist denn da irgendwas in der Nähe, was sozusagen denn in Brand geraten kann? Und ich sag, nö. Also die Hecke war sozusagen so zur Straße. Und dann habe ich gesehen, in welcher Schnelligkeit so ein Heckenbrand losgeht. Das ist ja wie so eine, ja, wie so, als wenn du einen Tannenbaum sozusagen aufs Feuer schmeißt. Das ging los. Ich sage ja, aber in 10 Minuten, das sind 40 Meter gewesen, ich sage, in 10 Minuten fängt das an und dann ist mein Schuppen dran. Also so schnell ging das. Dieses Feuer, was auf einmal losging. Und Gott sei Dank bin ich dann, ich bin raus, mein Nachbar hat das gesehen. Ich hatte dann vom Pool irgendwie noch so Wasser mit dem Eimer so ein bisschen gelöscht, der hatte noch einen Gartenschlauch. Dann kam das ganze Einsatzkommando, wir haben eine Sackgassenstraße, 3 Feuerwehren kommen da rein, Krankenwagen, Polizei und alles, ne? Wow. Aber Gott sei Dank tatsächlich haben wir es schon vorher ausgekriegt. Ne? Das, ja. Und da waren 15 Meter, waren Hecke verbrannt, ne? Und was ich damit sagen will, ist, das Feuer, mit dem Feuer ist nicht zu scherzen. Ne? Mit dem Feuer, wenn das losgeht, ist nicht zu scherzen. Man muss gucken, okay, was ist, wie geht das los? Ne? Es gibt bestimmte Regeln für Pfadfinder, wenn die, oder für Ranger, sag ich mal, wenn die ein Feuer anmachen oder allgemein. Ne? Wo muss man das Feuer machen? Wie kann man? Man muss Wasser bereitstellen, die Feuerstelle gucken. Kann das Feuer irgendwo sich ausdehnen? Also es gibt Regeln dafür, will ich sagen, ja. Und das muss man beachten. Und dieses Respekt vor dem Feuer zu haben, ist wichtig. Weil, wenn du zu dicht an das Feuer kommst, du verbrennst. Ja. Und das ist ein Schlüssel, das ist ein Punkt, wo Gottesfurcht so hineinkommt. Ne? Mach mal ruhig eine Folie weiter, ich will nur ganz kurz drauf eingehen. Also wir sollen Respekt und Ehrfurcht vor Gottes Gegenwart haben. Ja. Und das ist ein Bild von der Sonne. Die strahlt und die Sonne hat sich nicht selber erschaffen, sondern Gott hat die Sonne erschaffen. Und wir lesen in Offenbarung 1, 12 bis 18, das kannst du dir gerne nochmal aufschreiben, da lesen wir davon, dass Jesus beschrieben wird, als eine Offenbarung weitergibt an Johannes. Dann wird er beschrieben als derjenige, der ein langes Gewand trägt, der umgürtet ist mit einem Brustpanzer. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Und hier wird beschrieben, so wie Gott ist, wie Jesus ist. Ne? Und dieses ist so kraftvoll und deswegen sollen wir Ehrfurcht haben vor Gott. Und der Umkehrschluss oder das Ergebnis daraus, oder wenn wir das annehmen, heißt, wenn wir Gott erkennen, wie er ist, dann wissen wir, okay, er ist heilig, ja? Er ist heilig. Und deswegen sollen wir uns heiligen. Und deswegen machen wir eine Folie gerne weiter. Das geht hier um Heiligung, ja? Das Wort Heiligung ist ja auch ein Begriff, der kann auch mit Schrecken verursacht sein, ne? Oder mit irgendwelchen Verletzungen, ne? Die du vielleicht erlebt hast in deinem Leben, wo du sagst, okay, Heiligung ist sozusagen der einzige Weg, um in Gottes Gegenwart zu kommen, früher. Aber Jesus sagt hier in Epheser 2, 8 bis 9, dass er sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist der Schlüssel, um heil zu werden. Es gibt einen Unterschied zwischen Heiligung und Heil. Heil bedeutet, okay, wo verbringe ich die Ewigkeit? Ja? Und das ist das, was Jesus sagt. Wenn du meinen Namen annimmst, dann darfst du gesicher sein, dass du aufgrund deines Glaubens errettet bist. Und diese Heiligung ist ein Umkehrprozess. Das heißt, nachdem du Jesus gesagt hast, okay, ich bin für dich da, ich habe mein Leben dir gegeben, möchte Gott mit dir einen Weg beginnen. Er möchte dich mit hineinnehmen, er möchte dir Dinge zeigen und er möchte sagen, okay, welche Dinge sind nicht gut, ja, in deinem Leben, die du nicht tun sollst. Und Heiligung ist dann der Schlüssel dafür. Und er möchte uns in diese Heiligung hineinführen. Gott möchte uns in diese Heiligung hineinführen, dass wir das so sehen mit Gottes Augen. Ja, ich habe ein Armband gekauft auf Abuco. Kennt ihr das, glaube ich? Könnt ihr mal sehen? Da steht drauf WWJD, ne? Ne? Das war ja in den 90ern mal cool und so, ne? Aber was würde Jesus tun? Also das heißt ja auf Englisch, what will Jesus do? Also was würde Jesus tun? Und diese Frage ist das, was mit Heiligung auch zu tun hat. Was würde Jesus in diesem Augenblick tun? Was würde er tun in deiner Situation? Und in 2. Korinther 7, Vers 1 lesen wir, weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von allen Befleckungen des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Herrlichkeit in Gottes Furcht. Heiligkeit. Also das zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und hier ruft der Apostel Paulus auf, dass wir uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes ja sozusagen rausnehmen. Das heißt, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir versuchen, ehrfürchtig, heilig vor Gott zu leben. Und dass diese Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht geschieht. Also durch Gottesfurcht zieht uns Gott hinein in einen Reinigungsprozess. Und da ist die Frage halt, ja, wieso muss ich mich reinigen lassen oder wieso soll ich solch ein Leben führen, was Gott gefällt, wenn er mich sowieso erkauft hat durch sein Blut Jesus und ich im Himmel sein darf. Ich habe ja sozusagen alles. Ne? Ich glaube, wie gesagt, das Wichtige ist hier zu erleben, dass Gott viel mehr hat und dass wir, wenn wir dichter wir in die Herrlichkeit Gottes wollen, ans Feuer rangehen, verbrennen, wenn wir nicht heilig sind. Beziehungsweise nicht heilig leben, ja? Also diese Befleckung, die Sünde nicht ablegen. Und ich möchte euch einfach herausfordern, dass ihr in euer Leben hineinschaut, okay, wo sind Dinge, die ihr sagt, okay, das ist nicht richtig, wie ich mit einigen Personen umgegangen bin, das ist nicht richtig, wie ich falsch Zeugnis geredet habe, wo ich gelogen habe oder wo ich einfach, wo Gott einfach in diesem Augenblick dir sagt, okay, das ist nicht in Ordnung, dass wir das gleich am Ende der Predigt einfach nochmal vor Gott bringen und dafür beten, dass er uns vergibt, weil er ist treu und gerecht. Amen. Er ist treu und gerecht. Hör auf den Heiligen Geist in dir, weil der Heilige Geist ist nämlich in dir ausgegossen. Und das steht in 2. Korinther 6, Vers 16, da steht, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Halleluja. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Also du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Da, wo Gott, wo du Ja gesagt hast, ist der Heilige Geist eingezogen und möchte Raum haben. Ja. Und wenn du dieses Geschenk Gottes noch nicht angenommen hast, ja, wenn du gesagt hast, okay, ich habe vielleicht öfter schon von Jesus gehört, aber ich bin nicht diesen Schritt gegangen, Ja zu Jesus zu sagen, Gebet zu sprechen, dann wäre heute der richtige Zeitpunkt, weil er dich ruft in seine Gegenwart, ja. Also sei ermutigt, wenn du Jesus nicht kennst, Ja zu sagen, weil er verändert dein Leben. Das können wir als Gläubige alle sagen, ja, unser Leben wurde verändert und mein Leben wurde verändert und ich habe diesen Schritt niemals bereut, Ja zu Jesus zu sagen. Und das möchte ich dir einfach mitgeben, wenn du das noch nicht gemacht hast, dass du das gerne machen darfst und heute in der Zeit zu Jesus kommst. Es ist an der Zeit, vor Gottes Thron zu treten. Und wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Und die Frage ist, ich hatte im Alten Testament gelesen, es gab eine Zeit, wo im Tempel keine Gegenwart Gottes war. Nämlich, als dort ganz, ganz schlimme Dinge passiert sind. Unzucht, Hurerei, ganz schlimme Dinge sind passiert. Und in dem Tempel an sich, musst du dir vorstellen, im Heiligtum Gottes. Und was hat Gott gemacht? Gott hat sich abgewandt und ist rausgegangen mit seiner Heiligkeit, weil er das nicht ertragen konnte. Und die Frage ist, wenn wir dieser Tempel sein dürfen oder sein sollen oder sind, wie wir mit einigen Sachen umgehen, wie leichtfertig wir mit einigen Sachen umgehen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich möchte euch nicht anklagen oder nicht irgendwie so, ja, böse, 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 jetzt kommen wir alle zu Jesus wieder, sondern ich möchte dich einfach da erinnern, dass wir Gott erkennen, wer er ist. Und in dieser Erkenntnis Gottes verändert sich unser Herz. Ja, in dieser Erkenntnis verändert sich unser Herz. Und zum Abschluss habe ich die Bibelstelle aus Hebräer 12, 28 bis 29. Da steht, da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Amen. Also das ist mein Wunsch für mein Herz, für mein Leben, dass ich alles das, was ich mache, in Dankbarkeit annehme, voller von Gott mich freue, weil er den Sieg errungen hat schon und dass ich in Ehrfurcht anbete, weil er ein verzehrendes Feuer ist. Amen. Amen, ihr Lieben. Ja, ich möchte zum Ende einfach nochmal beten und euch herausfordern, dass wir einfach kurz stille sind und dem Heiligen Geist Raum geben für uns und uns zu sprechen und zu reden. Und dann werde ich ein Gebet formulieren und ihr könnt euch da gerne mit anschließen. Ja? Lass uns einfach vor Gott einfach nochmal ruhig werden und seinem Heiligen Geist zuhören. Das alte Lobpreislied kennt, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wo es dann heißt, verzehrendes Feuer, ewige Glut, ja, gewaltige Wasser. Und das ist alles das, was über ihn ausgesprochen wird. Und dann heißt es, voll Ehrfurcht kommen wir vor dir, zu dir. Aus Gnade dürfen wir uns dir nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Halleluja. Jesus, und wir wollen rufen, Herr, heilig, heilig bist du, Jesus. Heilig ist dein Name, Herr. Du bist ein verzehrendes Feuer. Und du bist die ewige Glut, Herr. Vollkommen gerecht und gut bist du, Jesus, Herr. Und wir dürfen vor dich kommen, Herr, weil du deinen Sohn uns ja hingegeben hast, Jesus, und weil du treu warst, Herr, bis in den Tod. Und danke, Herr, für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast als Beistand, als Tröster in dieser Zeit, Herr. Vater, und ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach immer wieder hier mehr hereinführst, Herr, in deine Ehrfurcht vor dir, dass du uns zeigst, wer du bist, Herr, in unserem Alltag, dass du uns zeigst, wer du bist, Herr, in unseren Herausforderungen, Herr, dass du uns zeigst, wer du bist, Herr, in unserer Gebetsstunde, Herr, dass du uns zeigst, wer du bist, in unseren Gottesdiensten, Herr, und dass du dich einfach als derjenige offenbarst, der du bist, Herr, der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus, du bist heilig und wir wollen dir Raum geben, Herr. Und ich danke dir für die Gemeinde hier, für die Leuchtfeuergemeinde Preetz, Herr. Danke, Herr, dass du sie hier gesetzt hast, Herr, als eine Gemeinde, Herr, die dein Wort verkündigt, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass hier von diesem Ort ausgeht, Herr, dieses Feuer, Herr, diese Gegenwart Gottes, Herr, dass die Leute, wenn sie hier vorbeifahren an der Straße, merken, hier ist was anderes, Herr, hier bricht was auf, Herr, hier kommt eine Wärme, so wie vom Lagerfeuer. Vater, ich bitte dich, Herr, dass du Herzen berührst hier an dieser Straße, Herr, dass sich Leute, Herr, die sich ja hier in der Straße schon immer nicht getraut haben, hier reinzugehen, die rufen wir, Herr, dass sie hier reinkommen, Herr, und einfach in die liebenden Arme des Vaters genommen werden, Herr, dass Vergebung da ist und dass deine Größe da ist. Jesus, Herr, ich danke dir dafür, dass dein Name groß ist, Herr. Wir wollen deinen Namen erheben, Herr, so wie wir auch im Lobpreis gesungen haben. Wir singen Jesus aus, Herr, über die Stadt, Herr, über die Straßen, Herr, über die Gemeinde, Herr, über unser persönliches Leben. Rufen wir Jesus aus. Jesus, 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 Herr. Kein anderer Name, Herr, sondern dein Name bringt Veränderung. Dein Name bringt Rettung, Herr. Und dein Name bringt auch jetzt in meiner persönlichen Situation eine Veränderung, Herr. Wir wollen uns dir nahen, Jesus, Herr. Wir wollen sagen, du bist König, Herr. Heilig, heilig bist du, Jesus, Herr. Heilig, Herr. Amen. 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 Ja, nochmal kurz der Impuls. Wenn du heute dein Leben Jesus geben möchtest, ist der richtige Zeitpunkt. Komm gerne nach dem Gottesdienst noch nach vorne. Amen. Das wollte